Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich rede heute mit dem Loris Moser. Er ist Gründer vom Sunrise Festival. Das ist eigentlich das schnellst wachsende Festival in der Schweiz mit mittlerweile 2 Standorten, einen schön in St. Moritz und einen in Ascona, also irgendwie den Bergen und am See. Was will man noch mehr? Gleichzeitig ist er aber auch involviert bei den Next-Gen Properties. Wie er genau erzählt er gerade, da haben er schon 150 möblierte Wohnungen in der Schweiz. Also doch auch recht schnell gewachsen. Du bist der jüngste Gemeinderat von St. Moritz. Mittlerweile nicht mehr, aber zumindest damals gewesen. Also es gibt extrem viel zum darüber reden. Darum merci vielmals, bist du da. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge ist unterstützt von der Across Advisory. Nach einem riesigen Erfolg im letzten Jahr, wo Marco Kratzer und sein Team 40 Jahresabschlüsse von «Mach dein Ding»-Hörerinnen analysiert hat und ihnen dabei gesamthaft über 580'000 Franken hat können einsparen, hat sich Marco entschieden, das gleiche Angebot auch dieses Jahr wieder zu machen. Als Hörerin vom Podcast analysiert er deinen Jahresabschluss 2024 komplett kostenlos während maximal 2 Stunden und zeigt dir völlig unverbindlich deine Potenziale auf. Das Angebot gilt bis am 31. März 2025 und ist einmalig. Das heisst, wenn du letztes Jahr schon profitiert hast, dann geht das in diesem Jahr nicht mehr. Ein absoluter No-Brainer. Darum melde dich jetzt bei Marco von der Across Advisory. Alle Infos findest du in den Shownotes. Hoi, Loris, schöne geht's.
Nico, freue mich, dass du da bist. Besten Dank dir und ja, ich bin gespannt auf das Gespräch und freue mich, mit dir zu reden.
Ich auch. Hey, komm, wir gehen zuerst Sunrise Festival. Wie kommt man dazu, dass man denkt, man macht ein Festival?
Gute Frage, gell? Nein, ich bin ja damals mit meinem besten Kollegen ungefähr 18 gewesen. Wir haben in St. Moritz, wo wir aufgewachsen sind, haben wir unser Gymi gemacht, die Matura gemacht und haben dann irgendwann den 18. Geburtstag vom Kollegen feiern. Dann habe ich mir erkennen, hey, irgendwie, mein Dienst läuft einfach nicht. Das Angebot, was Nachtleben angeht, ist basically gleich nicht vorhanden. Und dann haben wir uns überlegt, hey, look, wir machen unsere eigene Party, unsere eigene Geburtstagsparty. Und wenn wir gleichzeitig etwas für die jungen Menschen im Engadin bieten, für die Einheimischen vor allem. Und dann haben wir die Party gemacht, haben ein Treibhaus von einer Gärtnerei gemietet tatsächlich. Dann irgendwie sind in den Coop gegangen, irgendwie 200 Dosen Bier einkaufen und irgendwie. Und ein Kollege haben wir dann irgendwie ein Libri von Amazon bestellt mit Security-Aufschrift drauf. Also völlig improvisiert, haben dann eine Party gemacht, Laptop eingesteckt, Musik gemacht und es war eins mega fest gewesen. Und halt das Feedback von den Leuten war wirklich gewaltig gewesen. Die haben das geliebt, die so, hey Jungs, endlich gibt es so etwas in Engadin, danke vielmals. Und tatsächlich haben wir noch ein bisschen Geld damit verdient. Ich filme irgendwie, ich glaube, 10 Franken für das Ticket irgendwie verlangt. Und hat dann doch, glaube ich, irgendwie 1'000 Franken Gewinn gemacht am Schluss. Mir so, hey, irgendwie noch nice gewesen, hat Spass gemacht und dann haben wir noch Geld verdient. Und dann haben wir angefangen, aus dieser Party das Party-Label aufzubauen. Haben dann in den nächsten 2 Jahren, also das ist die erste Party war 2016 gewesen, und haben dann in den 2 Jahren danach, bis 2018 rein, etwa 30 Events gemacht mit bis zu 1'000 Leuten, eigentlich in der ganzen Schweiz von also von St. Moritz angefangen, über Davos, Chur, Bern, Basel, Zürich etc. Und dann irgendwann muss ich denken, hey, Bro, es ist geil gewesen, hat Spass gemacht, aber irgendwie muss man so ein bisschen verzetteln, da den Events in den Städten, der Aufwand ist mehr gross, der Return ist okay, aber nicht wirklich mega, komm, machen wir doch, gehen wir back to the roots, machen wir doch schon ganz viele kleine Events, ein grosses Festival in St. Moritz, in unserer Heimat, um eigentlich können das zu machen im grossen Stil, wo wir es am Anfang vorgenommen haben, und zwar für die Einheimischen, für unsere Leute einfach etwas anzubieten. Und dann ist im 2018 dann die Idee von dem Sunrise Festival entstanden.
Ich bin vielleicht nicht aus dem Alter durch, vielleicht auch schon, aber zumindest irgendwie mit Kind und Familie jetzt nicht mehr so der Festivalgänger. Es hat natürlich schon einmal eine Zeit gegeben in meinem Leben, wo das noch aktueller gewesen ist. Damals hatte ich auch das Gefühl gehabt, es hat immer mal wieder ein Festival gegeben, das neu gekommen ist Und es hat dann auch, gerade bei uns, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe, hat es irgendwie mal einen probiert und dann ist dann das Festival am Schluss gar nicht erst zustande gekommen und irgendwie, bevor es war, ist wieder Konkurs gegangen und mühsam war mit Tickets, die schon gekauft worden sind und es war immer so ein bisschen auch dubios gefühlt gewesen. Ist das bei euch mal ein Thema gewesen, gerade am Anfang, wo du angefangen hast, oder hat eigentlich alle gesagt, ja, das funktioniert, ich glaube euch, das macht ihr schon gut?
Nein, also natürlich. Ich glaube, wenn du ein grosses Geld willst machen, dann ist das Festival sicherlich nicht der erstbeste Business Case, im Gegenteil. Denn wir sogar noch irgendwo im Engadin sind, auf über 2000 Meter über Meer, im Schnee und die ganze Logistik ist halt mega, mega krass teuer sind, ist die Marge, die halt übrig bleibt, sehr, sehr, sehr gering. Und tatsächlich sind wir dann damals Anfang 20 sind dann irgendwie zu der Gemeinde gegangen. Und wir so, hey, liebe Gemeinde, also über die Schweiz gesagt, wir hätten gerne irgendwie eine sechsstellige, also irgendwie 200'000 Franken von euch, damit wir das fest von hier machen können, oder? Und die Gemeinde so, hey Jungs, wir sind irgendwie Anfang 20, hätten wir irgendwie BWL studieren, ich habe irgendwie 200'000 Schutz für uns, ich meine, Jungs, ich habe kein Eventmanagement erfahren, gar nichts, gehen heim, gehen irgendwie go studieren.
Also hat er das wählen als quasi so als Sicherungsdarlehen?
Ja, genau.
So? Einfach, dass ihr mal könntet das finanzieren, ja.
Genau. Also wir gewusst haben, hey, das Festival wird ein gewisses Budget haben, im Millionenbereich da oben, und dann brauchen wir natürlich irgendwie finanzielle Unterstützung. Es hat Sponsoring eigentlich. Und sind dann mit dem Antrag zu der Gemeinde gegangen, St. Moritz, und den haben sie natürlich gerade abgelehnt. Und von dem her, ja, es ist natürlich am Anfang nicht ganz einfach und braucht noch viel Versuche. Klar, wenn es halt ein sehr smartes, dünnes Business ist, gibt es halt schon die einen oder anderen, die es halt nicht arbeiten. Das ist so.
Aber dann nehmen wir es mal mit. Also eben einerseits einfach so aus dem Nichts gestartet, weil du gemerkt hast, Geburtstagsparty, mit dem kann man Geld verdienen. Okay, machen wir das noch ein bisschen öfters und ein bisschen mehr. Und dann nach 2 Jahren irgendwie mal gemerkt, hey, ist zwar cool, aber eigentlich wollen wir es gleich nochmal neu organisieren und anders machen. Das erste Festival, das du gemacht hast, wenn ich es richtig gehört, hat einen 7-stelligen Betrag gekostet. Also, natürlich, du hast Einnahmen, aber Kostenseite war in den Millionen.
Genau.
Habt ihr denn aus diesen 30 Partys schon so viel verdient, dass ihr einen guten Teil selber reingeben konntet? Oder wie hast du das finanziert?
Nein, gar nicht. Eben, weil wir genau gewusst haben, dass wir mit diesen paar, ich kann es recht transparent sagen, in diesen 2 Jahren haben wir mit 30 Partys ungefähr 60-70'000 Franken können sparen. Also, das war echt cool für damals. Haben dann tatsächlich das ganze Geld genommen und investiert in eine Videoproduktion, so in einen Intro-Movie eigentlich, um können Sponsoren und eben auch die Gemeinde so kurz Woche jetzt überzeugen, hey, schau mal, das ist unser Case, nicht nur auf Blatt Papier, sondern auch wirklich in Form von einem Video. Wir meinen es
erst. Für 60 bis 70'000 Franken?
Ja, völlig lächerlich. Models, Influencer, enorm teure Videoagenturen, völlig heute würde ich nie mehr machen, heutzutage im Nachhinein, aber wir haben so fest an die Vision, an den Traum eigentlich geglaubt. Einfach so, musst du es so sehen, wir sind zu der Gemeinde gegangen am Anfang, haben ein Nein bekommen, haben dann optimiert, Businessplan verfeinert, nochmal gegangen, nochmal ein Nein bekommen. Wir sagten, hey, scheiße, was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas ändern, oder? Und dann haben wir so, hey, look, scheiß drauf, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, stemmen die Videoproduktion, haben irgendwie 3 Tage lang in St. Moritz das Video geshootet und geht damit nochmal zurück gemeint. Und dann irgendwann, beim, kein Plan, 5. Versuch, haben wir das Video der Gemeinde gezeigt und das war schon gut gewesen und wir haben so gepitcht und so und ich habe natürlich gestottert, sind nervös gewesen. Und dann ist der jetzige Gemeindepräsident, der Christian Jenny, der kennt mich so ein bisschen, war auch Eventveranstalter gewesen früher, ist dann aufgestanden und er ist so zum Gemeindevorstand. Das, liebe Herren, liebe Frauen, wer wären wir als Gemeinde St. Moritz, wenn wir den beiden Jungs, die so viel reinstecken in den Traum, finanziell wie aber auch sonst, nicht mal eine Chance würden geben. Und wie er das gesagt hat, er so beeindruckend und irgendwie so schön gewesen, dass selbst ich mir denke, wow, er hat das viel besser gepitcht wie ich gerade. Aber ich so, ja, danke aber. Und dann sind wir angefangen zu drehen und dann die haben wir dann das erste Mal ein provisorisches Go bekommen von der Gemeinde für einen 6-stelligen Betrag X, um damit zu arbeiten, um damit eigentlich die ungefähre finanzielle Grundlage zu schaffen für das Festival.
Und von der Gemeinde, ist das Geld als Darlehen gewesen, wo ihr dann müssen zurückzahlen? Ist das wirklich einfach das Sponsoring gewesen, weil sie durch das Tourismus irgendwie ankurbeln wollen und ich sage Subventionen? Oder weißt du, was haben wir mit dem Geld
genau, müssen machen? Genau, genau. Muss es so sehen, St. Moritz ist ja eine touristische Gemeinde. Mhm. Das heisst, die gewisse touristische Gelder, die sie zur Verfügung stellen können, die grossen Events. Es war kein Darlehen gewesen. Es kannst wie eine Mischung aus Sponsoring und Subvention verstehen. Genau. Also, wenn wir es brauchen können, damit wir es arbeiten können, um es nicht zurückzahlen.
Okay. Ist einfach immer wieder spannend, eben auch, glaube ich, je nachdem, was man vorhat und macht, dass man sich wirklich mal überlegt, was gibt es überhaupt für Wege, auch an Geld anzukommen. Häufig gibt es vielleicht Stiftungen oder eben irgendwelche Töpfe aus Gemeinden, Kantonen, Fördertöpfe, wo man mal kann pitchen und wo man teilweise Darlehen, was auch gut ist zu Beginn, wenn man kein Eigenkapital muss abgeben, teilweise aber eben, so wie bei euch in dem Fall, Subventionen eine Art überkommt. Und manchmal macht es Sinn, wirklich mal überlegen, gibt es für meine Geschäftsidee irgendwo so etwas, wo mir einfach noch so ein bisschen eine Anschubfinanzierung kann geben.
Absolut, mega wichtig. Ich glaube, nicht immer nur schwarz und weiß. Je nach Business Case kann mega variieren. Und bei uns haben wir gewiss gesagt, hey, schau, aber jetzt die geben Gelder, diese grossen Events. Und da würde unsere Anlaufstelle sein. Haben wir auch gebraucht.
Aber jetzt hast du gesagt, das ist ja bei weitem, hat das nicht gelangt. Das ist zwar mal der Startschuss gewesen. Wie ist es nachher weitergegangen? Wie sind ihr denn zu diesen siebenstelligen Beträgen gekommen?
Genau, Sponsoring vor allem. Das heisst, wir noch den Businessplan gehabt, haben das tolle Video gehabt, immerhin. Bloß mit Bestätigung von der Gemeinde St. Moritz, was gewisses Vertrauen halt mit sich bringt. Und dann haben wir, das ist dann im 2019, im März gewesen. Und haben dann ein halbes Jahr damit verbracht, einfach alle möglichen Firmen, wo wir gewusst haben, hey, die machen Festival-Sponsorings, anzugehen. Also von den, weißt du, von klassischen Banken, Detailhandel, Versicherungen, alles Mögliche. Wir haben dann tatsächlich den einen oder anderen Sponsor können überzeugen. Das war natürlich mega schwer gewesen, ohne irgendwie Proof von dem Festival ehrlich zu haben, oder? Mhm. Haben es aber können machen. Haben dann mit dem Geld eigentlich können die ersten DJs anzahlen. Haben dann mit den DJs, die wir können ankündigen, also den Artisten, haben dann können Tickets verkaufen. Und so ist dann der Ball so ganz, ganz langsam eigentlich ins Rollen gekommen.
Sind das, also was brauchst du als Festival für Einnahmequellen, dass das klappt? Oder wie viel macht der effektive Ticketverkauf aus? Und wie viel ist eben eigentlich viel mehr durch so Gelder wie von einer Gemeinde, Gelder wie von den Sponsoren? Wie gross ist da der Anteil?
Ja, ich glaube, bei uns sind wir ein Spezialfall, weil wir halt in einem touristischen Gebiet sind. Das heisst, das Sponsoring, der Gemeindebeitrag ist ein grösserer Teil wie bei anderen Festivals. Bei uns recht simpel. Wir haben ein Drittel, wo das Ticketing ausmachen tut. Ein Drittel, wo das F&B, also Getränkeeinnahmen ausmachen, die du vor Ort hast. Und ein Drittel machen das Sponsoring und Gemeindebeiträge aus. Also öffentliche Gelder, wie aber auch Sponsoringbeiträge.
Also es ist doch ein grosser Anteil, den du eben eigentlich musst, ja, über andere Wege reinholen.
Ja, definitiv, definitiv. Ich behaupte mal, bei anderen Festivals, die an normalen Orten sind, ist vielleicht bei 10% der Sponsoringteil, vielleicht 20%. Bei uns auch eher bei 33% oben.
Und das auch in Ascona? Ist jetzt gleich?
In Ascona vielleicht 25%, ein bisschen weniger, was vom Sponsoring kommt. Weil Ascona zuerst schon auch eine touristische Gemeinde ist, aber nicht in der Grösse von St. Moritz. Mhm. Aber plus minus, wenn wir unsere Finanzen das Jahr planen, über beide Festivals zwischen 25 und 30% für Sponsoring einplanen. Genau.
Und wie sieht es denn auf der Ausgabenseite aus? Ich denke, das eine sind wahrscheinlich so Bookings, also DJs und ja, alles, nachher Getränke und so musst du einkaufen und dann brauchst du irgendwo einen Ort. Weißt, was kannst du jetzt auch so im Groben sagen, wie das öffnet?
Ja, natürlich. Also bei uns ist halt in St. Moritz, also nochmal, wenn jemand daheim will irgendwie ein Festival aufbauen, fangen bitte auch nicht mit einem Winterfestival an, weil das Winterfestival einfach von Natur, von Sachen her, viel, viel mehr Ausgaben hat wie ein normales Festival. Nur schon, also zum Beispiel der Boden bei uns, weißt du, im Sommer kannst du vom Gras stehen, kein Problem. Im Winter, du kannst nicht im Schnee stehen, weil der Schnee, der schmilzt, wenn ganz viele Leute drauf stehen. Am Abend wird er gefrieren und dann hast du irgendwie eine Eisfläche für den Gast, eine scheisse Experience. Das heisst, bei uns Logistikkosten, um den ganzen Boden zu bauen, Logistikkosten, also Transportkosten, um das Ganze aufzubringen, auf den Berg rauf, ist halt im Vergleich zu anderen Festivals halt massiv teuer. Das heisst, bei uns die Logistik, die macht nur schon ungefähr 50% vom ganzen Budget aus. Wow. Währenddessen bei einem normalen Festival, oder in Ascona zum Beispiel, der Logistikteil vielleicht 30% ausmachen tut. Das heisst, St. Moritz, dieses Festival in St. Moritz, wo wir angefangen haben, ist schon rein von der Kosten her um einiges höher mittlerweile wie Ascona.
Und dann noch Bookings?
Bookings, das ist ungefähr ein Viertel, je nachdem, ungefähr so.
Wie wichtig sind Bookings? Also ich habe das Gefühl, völlig meine Laien oder eben potenzielle Kundenmeinung, du hast auf der einen Seite die mega etablierten Festivals, wo Bookings fast irrelevant sind oder wo vielleicht alle paar Jahre wieder ein Line-Up bringen, wo richtig crazy ist und dann halt das irgendwie für ein paar Jahre nachher, so aus meiner Perspektive, ob das Frauenfeld ist oder irgendwie der Gurte oder so. Aber so als kleines Festival würde ich jetzt gerade meinen, gerade in den ersten Jahren musst du den Namen aufbauen und wahrscheinlich auch crazy Bookings haben, oder nicht?
Ja, mega. Es ist immer so mega so ein Balanceakt. Du musst meinen, die Acts haben. Du musst aber auch genau wissen, hey, schau, welcher Act, also welcher DJ ist, welches Geld wert, welcher DJ ist wie fest im Trend bei dir in der Zielgruppe. Und logisch musst du die ganz grossen Lämmer haben, die halt die Masse anzieht. Aber ich kann schon mega viel mit, sagen wir mal, den mittelgrossen Acts machen, weil die einfach halt im Trend sind und du genau ein kleines Gespür, das Handy dafür hast und weißt dann, hey, schau, der DJ, der kostet momentan nur mega wenig, aber der zieht halt trotzdem mega viele Leute an, weil er irgendwie gerade weiss nicht, vielleicht das Lied releasen, das mega, mega durch die Decke geht. Und das geht natürlich einher mit dem richtigen Marketing. Das heisst, wie du das Ganze durch kommunizieren, durch vermarkten. Und ich glaube, in dem sind wir sehr, sehr stark. Also was du den Leuten für ein Bild, für eine Experience verkaufst von deinem Festival, das macht es nachher in Kombination mit den DJs, die du halt hast, nachher aus, damit dann der Gast sich effektiv denkt, hey doch, das ist eine geile Experience an einem geilen Ort. Das Booking ist auch sehr stark, hat auch ich das Ticket kaufen. Das heisst, wir tun es mit, sagen wir mal, einem Budget, das gross ist, fairerweise, aber nicht so gross ist wie von der ganz grossen natürlich. Können wir dann noch ein Line-Up vorbeistellen, das doch recht gut mithalten kann und mit eben doch recht viele Leute anziehen.
Was kostet so ein ganz grosser, wenn du jetzt eben sagst, hey, so irgendwie internationale Topstars, oder was ist der teuerste Act? Ich muss nicht sagen, wer es war, aber wie viel hast du für den teuersten Act gezahlt, der bei euch schon war?
Ja, ist schon witzig. Gerade beim letzten Podcast, den ich gemacht habe, ich eben, glaube, zu viele Infos rausgegeben. Da ist gerade mein Booking-Chef Dennis gekommen. Also, ey, Loris, nächstes Mal, psch. Okay. Nein, aber der teuerste Act ist 200.000 Franken, die wir rausgegeben haben für ein DJ eigentlich, für eineinhalb Stunden 200.000 Franken. Und das geht natürlich auf bei den ganz, ganz grossen Sättigen, die wir jetzt noch nicht leisten können, das WC-Bestellung.
Wo wirklich also einfach wir für ein Act, für irgendwie, und das Krasse beim DJ ist ja, der hat ja nicht irgendwie, weiss ich nicht, was für eine riesen Crew, die er muss mitnehmen muss, sondern der kommt fast, also sicher ein paar Leute dabei, aber der kommt allein, steht eine Stunde auf der Bühne, spielt sein Set und geht wieder für seine Bestellung.
Ja, das ist wahnsinnig. Weißt du, wenn Hotels oder teils auch Privatjetflüge oder First-Class-Flüge, was auch immer, tun wir on top zahlen. Das heisst, ausgabenseitig, der DJ natürlich gar nichts zahlen, übernehmen alles wir, plus hat er noch die on top dann noch die Gage. Also ist teilweise schon crazy, was die für Geld machen tun. Und deswegen musst du überlegen, dass du weißt, welcher DJ ist das Geld wert, bei welchem muss ich sagen, nein, ist einfach übertrieben. Mhm. Und wo findest du die Balance, damit im Endeffekt ein gutes Line-Up präsentieren kann, den Leuten.
Ihr habt in St. Moritz angefangen, du würdest jedem nicht empfehlen, dort anzufangen. Warum hat es trotzdem funktioniert? Oder nochmal schnell vielleicht auch für mich und für alle, die zulassen, wie gross ist denn das erste Festival gewesen? Weißt du, wie viele Zuschauer haben ihr überhaupt können im Maximum rein tun? Wie viele haben ihr reingeholt?
Ja, wir haben über alle 3 Tage verteilt, im ersten Festival etwa 10.000 Gäste gehabt. Mittlerweile haben wir 4 Tage in St. Moritz, da bei 20.000 Gäste angekommen. Nein, in St. Moritz jetzt.
Also das sind eigentlich 5.000 pro Tag?
Ja, kann ich so sagen. Also Freitag, Samstag ein bisschen mehr natürlich, wie Donnerstag und Sonntag. Mhm. Das ist irgendwie Samstag 7.000 vor Ort. Mhm. Ungefähr so, genau.
Okay. Und das erste war mit 10.000 und noch ein bisschen kleiner.
Ja.
Jetzt muss ja da funktionieren, dass es zweites gibt und das nächste gibt. Und du sagst, es ist dünnmarschig, dafür sind es grosse Beträge, eben, wo halt insgesamt im Spiel sind. Was haben wir richtig gemacht, dass es eben funktioniert hat und weitergegangen ist?
Ja, gute Frage. Ich glaube, zum einen, was glaub, meine grösste Stärke ist, ich tue gerne gross träumen. Ich habe immer schon gewusst, hey, look, ich will mit Sun Eyes dort und dort an. Und ich habe immer schon gewusst, ich will mich nicht mit etwas Kleinem zufrieden geben. Ich habe immer schon viel riskiert. Also bin ich all in gegangen. Es war schon ein bisschen naiv gewesen, im Endeffekt wahrscheinlich. Aber hätte ich zum guten Glück ausgezahlt, hat die Naivität gepaart mit grosser, grosser Vision zu haben, viel einzustecken arbeitsmässig. Dann haben wir einen sehr starken Finanzchef, der auch mehr durch Zufall zu uns reingekommen ist. Projektleitung, also unsere Geschäftsleitung, ist wie so ein Dreieck. Zum einen, ich bin der Speerspitze, der vom Sponsoring eine Vision vorgibt. Dann der Projektleiter, der meine grossen Visionen muss umsetzen muss. Und dann unser CFO, der Joel, als Finanzchef, der eigentlich dann die Balance heben tut aus meiner Vision und hey, was ist effektiv möglich. Finanztechnisch. Und dann natürlich dann eben von Anfang an gewusst, hey, look, das Marketing ist mega, mega wichtig. Mit einem guten Marketing, also das heißt schon Marketing, mit einem guten, du musst auch können, den typischen FOMO-Effekt, Fear of Missing Out, du musst Leuten können zeigen, hey, look, wenn du nicht kommst, verpasst du so ein schönes Wochenende in den Bergen, in einer wirklich winterlichen Wunderwelt, die und die DJs verpasst du schon als Gesamtpaket, das du musst verkaufen, oder? Und ich glaube, die Kombination aus den drei Bestandteilen hat dazu geführt, dass wir doch auch viel Erfolg haben. Und klar, ich glaube, gerade bei uns wegen St. Moritz als Brand, sage ich mal, ist Sponsoring relativ stark geworden. Vielleicht auch, wenn wir Mühe haben, stark werden im Sponsoring, weil wir gewusst haben, finanziell Ticketing und Getränkeumsatz langen nicht aus. Wir brauchen einfach einen grossen Teil im Sponsoring. Dann habe ich mich halt mega darauf spezialisiert, auf wie kann ich Partner gewinnen, wie kann man den Partner die bestmögliche Experience gewährleisten. Hat dann auch funktioniert, wir haben recht coole Sponsoren können onboarden und das ist sicherlich ein mega wichtiger Teil vom ganzen Konzept, dass es funktionieren tut.
Wie wichtig ist das Wetter?
Wichtig, aber ich sage mal, jedes Festival hat Wetterglück oder Wetterpech. Das heisst, wir tun das nicht wirklich als... Klar, du musst mit einberechnen, du musst ein Notfallszenario haben, das ist logisch. Aber gerade wir in St. Moritz, wo wir noch eine grosse Indoor-Stage haben für am Abend, also ich halt wird, sind einigermaßen vom Wetter geschützt, wenn es kommt zu schneien. Aber im Endeffekt, hey, lieber, wenn es schneit, ist nicht mehr so schlimm eigentlich. Wenn es regnet im Sommer, das ist scheiße, weißt du. Aber Schnee im Winter, das gibt Schlimmeres. Gerade für unsere städtischen Leute, die wir uns in Gadin bringen, die sehen so selten Schnee im Jahr. Und wenn ich aufkomme, es schneit, alles mega so, fast schon weihnachtlich irgendwie, das ganze Ambiente ist so lässig. Und wir so, oh nein, es kommt schneien am ersten Festival. Noch hat es geschneit, wir so, oh je, meine. Alle so, hey, mega lässig gewesen. Von dem her, klar, es ist ein bisschen das Glücksspiel am X, aber weniger krass, wie man sich denken würde.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Ideen leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun. Also, Außenstehende denkt man ja eben, okay, ein Festival, 3-4 Tage und nachher ist es ja wieder vorbei. Wie viel Arbeit steckt in so einem Festival? Du hast jetzt mal gesagt, so eure Speerspitze, respektive eure Geschäftsleitung, 3 Leute. Wie viele Leute arbeiten da ganzjährig für quasi jetzt die 2 Festivals pro Jahr mittlerweile?
Das sind 15 Leute, fast alle Vollzeit. Nicht alle, aber die meisten sind Vollzeit. Ich weiß, als Außenstehender verstehe ich voll, wenn man sagt, hey, look, ein bisschen DJs organisieren, irgendwie ein bisschen Stage bauen, ein bisschen Marketing machen, fertig.
Hast du ja eh für alles noch irgendwie deine Firmen, die das machen, oder?
Ja, deine Agenturen machst du eigentlich gar nicht mehr im Endeffekt. Verstehe ich, wenn man so denkt. Aber es ist schon lustig, wie viel Arbeit effektiv das Ganze kann geben. Weißt du, die ganze Planung, Projektplanung, die ganze Planung im Marketing mit jensten Medien, wo es gibt, Radio-Möglichkeiten, du hast Plakat-Möglichkeiten, du hast so viele Möglichkeiten. Und das halt in jedem Bereich von Logistik, Marketing, Sponsoring, IT, über alles Mögliche. Das heisst, unsere 15 Leute, die die beiden fest versenden, sind tatsächlich recht gut ausgelastet über das Jahr über. Klar haben wir Low Season, so sagen wir jetzt mal, vielleicht im November ein bisschen weniger zu tun ist wie sonst. Aber im Grundsatz kannst du sagen, hey, 15 Leute, zwei Festivals werden über das ganze Jahr hin ausgelastet. Wenn sie ausgelastet tust und wenn natürlich, sag es mal so, gross denken tust, wenn wir jetzt klein würden wollen bleiben, dann würde es auch mit weniger Leuten gehen. Aber wenn wir wachsen, wenn wir grösser werden, braucht es die Leute effektiv.
Wie gross denkst du denn, wenn du willst?
Ist noch recht lustig. Am allerersten Festival, am zweiten Festival, ist ProSieben gekommen. Einen Bericht machen, mega lässig für uns, und dann haben sie mich interviewt und ich so, hey Loris, wo willst du mit dem Sunrise in 5 Jahren hin? Und ich so, hey, ich habe so gedacht, so, hey Jungs, ich habe gerade eine 2-jährige Pandemie irgendwie überleben mit meinem Team, kein Plan, wo ich hin will. Und dann habe ich einfach aus dem Bauch raus gesagt, hey, ich will das nächste Coachella von den Bergen sein. Und es hat sich so dermaßen manifestiert bei uns. Und recht witzig, wenn du jetzt das googeln tust, Coachella der Berge, dann kommt halt Sunrise, oder? Und das ist wirklich unser Traum, also so das Coachella oder unsere Vision, dass es Coachella geschafft hat in den USA, mit das Lifestyle-Fest vielleicht zu sein, wo jeder will hingehen, das werden wir für Europa eigentlich können realisieren. Also wirklich recht gross gestochen.
Was heisst das zahlenmäßig noch? Also eben, jetzt hast du gesagt, im Moment sind es 20'000 Leute, heisst das auch, dass du von der, weißt, von der Anzahl Leute musst irgendwie noch massiv wachsen, oder ist es mir auch vom Pricing her, also ich glaube, das Coachella kostet auch dementsprechend, also das heißt, wir sind zwar 20'000 Leute, aber einfach das Ticket kostet nicht mehr 300 Franken, sondern, keine Ahnung, 1'500. Was braucht es für das, oder woher soll es da?
Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die wichtig sind für die Messung. Zum einen, wie viele Leute hast du effektiv vor Ort, aber auch zum anderen, welche Relevanz hat dein Produkt. Weil mich zum Beispiel als Europäer interessiert mich nicht wirklich dafür, wie viele Leute sind im Coachella, was mich beeindruckt sind, dass das Branding, das sie haben, die Brandstärke, die sie haben, der Wert, der mit ihrer Reichweite eigentlich einhergeht, tut. Bei uns, so in St. Moritz, sind wir schon recht limitiert, was die Grösse angeht, wo wir vom Berg oben sind. Das heisst, irgendwann sind wir bei uns knapp, um dort zu wachsen. In St. Moritz ist eigentlich mega das, sage ich mal, das Prestigeträchtige, aber die Reichweite, die mega, mega wichtig ist. Sag ich, hey, ich gehe an das Festival im Engadin. In Ascona hingegen kannst du aufgrund von grösseren Festivalgeländen, aufgrund von grösseren Einzugsgebieten und so weiter und so fort, kannst du schon recht gehörig wachsen, auch was Leute angeht. Im Endeffekt will ich ein Sunrise vor allem in terms of von der Reichweite, eigentlich von der Relevanz, sage ich mal so, dadurch gross wird und eben das Coachella von den Bergen von Europa kann werden. Nicht zwingend von den Leuten her, wo wir sagen, das Frauenfeld werden wir von den Leuten her auch in Ascona nicht erreichen. Dafür ist auch dort das Glänz klein. Und das wollen wir auch nicht zwingend, weil beim Sunrise hat doch nochmal eben das, sagen wir mal, die Experience wichtiger ist, wie die effektive Anzahl Gäste und die Reichweite, die Meinungsmacht, die wir haben, wichtiger ist. Und ja, das will ich eigentlich damit können erreichen.
Aber wenn du jetzt sagst, das Coachella von den Bergen, wie kommt denn da Ascona ins Spiel, wo ja nicht in den Bergen ist? Oder warum hast du denn quasi noch das zweite Festival pro Jahr im wunderschönen Tessin gemacht? Aber wie spielt denn das in deine grosse Vision mit rein?
Sunrise steht ja, oder was der USB vom Sunrise ist, ist das Festival an einer speziellen Location. Das heißt, wenn du raufkommst aus Glens, du hast eine mega krasse Bergwelt, und du kannst halt begutachten, was mega einfach dich ein bisschen flasht, fast mega bis Schönes. Und das macht Sunrise ein bisschen aus. Das heißt, du tust nur irgendwie Party machen, hast einen Kater am nächsten Tag, sondern du hast wirklich mehr davon eigentlich, oder? Und genau die Experience, die wir im Winter haben, die Sunrise Experience, ich sie mal, die haben wir via Welle, hey, look, wir haben gewusst, wir wollen die irgendwelche im Sommer anbieten. Das heisst nicht nur mehr im Winter die krasse Sunrise Experience mit Skifahren, Quadfahren etc. und Bergwelt, sondern eins zu eins gleiche Experience einfach auf den Sommer umgeswitcht. Das heisst, statt einem Berg haben wir einen See, statt Skifahren kannst du vielleicht Wasserskifahren gehen, statt irgendwie Sündeln und Berge betrachten, kannst du Sündeln und den See betrachten. Das heisst, vom Grundsatz her, das, was Sunrise ausmacht, bleibt gleich, der Experience-Faktor. aber halt wirklich so äquivalent im Sommer eigentlich. Plus haben wir gewusst, hey, das Aquarium ist von der Platzzahl her limitiert, wenn wir wollen wachsen, weil halt, wie du sagst, das Ticketing doch recht wichtig ist und wir mehr Gäste wollen willkommen heißen, dann brauchen wir früher oder später einen Sommerstandort. Und dann ich dann nach dem zweiten Festival 2023 dann das Konzept von dem Sommerfestival eigentlich entworfen, das Team mit ins Boot geholt und dann angefangen mit der Planung davon.
Tun dir denn die Experience rundum, wie Skifahren, Quadfahren im Winter, irgendwie Wasserskifahren oder so, weißt, ist das wirklich auch etwas, was ihr mit anbietet? Läuft das über euch? Kannst du nachher im Festivalgelände Zeug buchen oder so Zeug machen oder im Vornherein, wo du probierst, deinen Leuten eben genau das gewisse Extra noch zu bieten, das du in einem normalen Festival nicht hast? Oder ist es halt einfach in dem Ort, wo man das theoretisch noch kann?
Nein, ist es. Also ist mega, mega wichtig. Ich glaube, also vielleicht um da auszuholen, Sunrise steht ja auch ein bisschen für das die Next Generation Festival, also eigentlich. Das heisst, es geht nicht mehr nur um Saufen und Party machen und fertig, sondern sagen wir die heutige junge Generation, die tut sich achten, gesundheitlich, Sport, Natur etc. etc. Den Faktor tun wir mega unsere Kommunikation mit aufnehmen und danach auch vor Ort den Leuten auch anbieten. Das heisst, wenn ich sage, jetzt zum Beispiel eine 700 Meter lange Quadstrecke gerade um Festivalgelände, die nur durch uns aufgebaut wird, wo die Leute direkt in den Quad fahren gehen, als Beispiel. Da haben wir irgendwie eine mega enge Partnerschaft mit den Bergbahnen, wo die Leute direkt in den Skifahren gehen. Und das Gelände ist direkt an der Skipiste. Das heisst, du kannst mit der Ski theoretisch, wenn du es willst, ans Gelände anfahren. Das heisst, die Komponenten, also der Mix aus Party machen, einen schönen Ort zu haben, aber auch dann die Experience können zu leben mit ganz vielen Aktivitäten, die wir wirklich bewusst als Gesamtpaket den Leuten anbieten, weil das ist das, was Sunrise im Endeffekt ausmachen tut.
Jetzt im Winter nehme ich mal an, so das typische Camping, wie es auch sonst am Festival ist, wird schwierig, dass die Leute ihre Zelte mitnehmen und draußen schlafen. Wie organisierst du denn da? Sind die alle einfach in Hotels, wo sie unterkommen müssen? Oder Airbnbs, was es ja schon gibt in St. Moritz? Oder hast du schon auch eigene Unterkunftsmöglichkeiten?
Wir tun effektiv jedes Jahr ganz, ganz viele Hotels, irgendwie bis zu 20 Hotels, sind wir anmieten. Teilweise komplett, teilweise nicht komplett. Tun die wie selber Sunrise buchen und tun die dann zusammen mit Tickets den Leuten weiter verkaufen. Dass der Gast im Endeffekt wirklich kann auf unsere Webseite gehen kann, entscheiden, hey, will ich nur ein Ticket kaufen oder will ich das Package kaufen, wo eigentlich ein Ticket und Hotel inkludiert ist, damit wir die Experience vom Gast angenehm können machen.
Aber für da, und sonst muss aber der Gast halt einfach selber sich das buchen.
Ja, genau. Und
ganz auf dem Festivalgelände ist das nicht möglich, logischerweise.
In Skona, ja, machen wir das Camping in Sakuretz campen. Ich würde es noch cool finden, das Projekt zu wagen, aber schwierig bei der Kälte.
So, Iglu-Name anbieten?
Ja, es wird schon gehen. Es gibt beheizte Iglus, es gibt irgendwie so die Tiny Homes, könntest du machen. Ist schon möglich, aber ist halt dann finanziell wieder um ein ganz neues Level. Das heisst, in Zukunft sicherlich auf dem Plan, aber im Moment mit Hotels und Airbnb zusammen arbeiten.
Und bist du jetzt schon wirklich auch krass Europa am Angehen und zum Bewerben? Weil du hast ja gesagt, ich meine, Coachella von den Bergen in Europa, dann willst du ja eigentlich nicht nur Schweizer abholen, sondern europaweit. Machst du das jetzt schon ganz gezielt auch oder ist das eher für die Zukunft und im Moment sagst, hey, mal Schweiz als Zielpublikum, weil ich glaube, jedes Land, das du dazu nimmst, ist wahrscheinlich marketingtechnisch und so auch nochmal ein rechter
Aufwand. Ja, ja. Also weißt, übernehmen dürfen wir es nicht. Das heißt, momentan der Fokus ist ganz klar auf der Schweiz. Das Branding oder Brand Awareness, wo man aufbauen in der Schweiz, ist schon recht gut für eigentlich die ersten zweieinhalb Jahre, bis es geht, tut. Dann nachher halt, sagen wir mal, so Koritz, aber auch Skona haben halt die Möglichkeit, über Grenzen raus können Bekanntheit zu gewinnen. Das heisst, unser Marketing-Team, also Zara, unser Marketing-Chef, die schaut jetzt schon darauf, dass ein kleiner Teil von unserem Budget jetzt schon sehr, sehr gezielt in die ausländischen Märkte hineingehen, sei es Deutschland, sei es Italien, aber auch schon in die USA. Einfach mit den Möglichkeiten, die wir mit St. Moritz zusammen machen können. Ich sage mal, St. Moritz hat normal marketingtechnisch ganz andere Möglichkeiten wie wir. Und wenn wir ein bisschen Trip-Prep-Fahrer sein können, von St. Moritz, ist es umso besser. Also als Beispiel, wenn ein St. Moritz ein spezielles Angebot macht für amerikanische Gäste, die auf St. Moritz in Ferien kommen, ist in dem Angebot vielleicht irgendwie ein Festival-Ticket vom Sunrise mit dabei. Also wir können mit sehr wenig Ressourcen können wir doch schon recht gross profitieren. Aber unsere eigenen Ressourcen, die sind ganz auf der Schweiz aktuell noch, weil ich glaube, es ist wichtig für die Jungs und Dremmen, bevor du nicht den eigenen Markt, das eigene Land voll hast, ist verlorenes Geld, wenn du schon zu schnell zu gross denken tust. Mhm.
Aber ich glaube einfach auch das Learning ganz, ganz wichtig und spannend. Wenn man kann irgendwo so Synergien nutzen, so eben irgendwie so etwas mitmachen, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein Teil auch vom Erfolg, dass du das irgendwie checkst, oder ihr das checkt, hey, dir gibt es die Möglichkeit, und dann das miteinander umsetzt. Mhm. Und dass man sich einfach da wieder überlegt, für sein, was es auch immer ist, gibt es irgendwo jemanden, der das sowieso neu mit bewirbt, wo man sich zusammentun kann, wo man Budget teilen kann, wo man kann irgendwo eine Win-Win-Situation ja logischerweise für beide machen. Aber einfach manchmal ein bisschen außerhalb denken, nicht nur auf sich selber schauen, sondern eben überlegen, hey, gibt es andere, wo die genau gleichen Leute sowieso schon bewerben? Kann ich mich mit denen zusammentun? Wie bringen wir da eine Win-Win-Situation her? Ich glaube, das ist etwas, was du definitiv machst.
Mega. Ich glaube, gerade schon, wenn du so einen grossen Partner hast, wie jetzt in unserem Fall Sakuritz, oder wo eine gewisse Reichweite hat, hey, einfach machen, einfach mitziehen, weil du gibst ihnen etwas, ich könnte dir noch viel mehr geben. Wie du sagst, Win-Win eigentlich.
Mhm. Und nicht gerade aufgeben, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Einfach, weil, sind wir ehrlich so oder so, vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, wenn jetzt ihr irgendetwas habt, whatever, und es kommt jemand und pitcht euch etwas, und der oder die ist einfach so etwas von hartnäckig und kommt wieder, und kommt wieder. Und nicht immer mit dem genau Gleichen, oder? Sondern du hast gemerkt, sie haben sich wieder weiterentwickelt, es ist etwas besser. Und sie kommen aber wieder. Und sie kommen aber wieder. Und sie kommen aber wieder. Hey, irgendwann latscht sie zumindest mal ein. Irgendwann schaust du es genauer an. Und die Hartnäckigkeit, die lohnt sich einfach. Das ist einfach so etwas, wo man so unterschätzt und das Gefühl hat, nein, jetzt habe ich eine Absage bekommen, jetzt kann ich ja nicht schon wieder kommen. Oder jetzt habe ich eine Absage bekommen. Zweimal eine Absage, jetzt ist halt vorbei. Ich glaube, das ist so ein Wert, also so wertvoll, um dort wirklich dran zu bleiben und nicht eben genau das Gleiche nochmal machen, sondern überlegen, okay, so wie es jetzt ist, geht es noch nicht, was muss ich vielleicht noch machen, dass es dann klappt, wie kann ich es verbessern, dass ich dann nochmal gehen kann, bis nachher irgendjemand da steht, wie in deinem Fall, wo nachher sagt, hey, come on, sie haben jetzt so viel gemacht, sie haben so viel schon investiert, wenn wir denen keine Chance geben, wer sind wir dann? Und die Chance muss man sich einfach mit Hartnäckigkeit erarbeiten, und ich glaube, ja, das ist so fest unterschätzt, was das kann ausmachen
kann. Ja, ich glaube, das Sprichwort, das Glück des Tüchtigen, ist genau das. Klar, musst du irgendwie noch Glück haben, dass irgendwann beim vierten oder fünften Versuch das Timing vielleicht passen tut oder was immer passen tut. Aber dass du gerade bis zum vierten, fünften Versuch gekommen bist, bedingt ja, dass du eben viel reingesteckt hast, nicht aufgehast, weitergemacht hast, ein bisschen naiv gewesen bist vielleicht auch. Und einfach, wie du sagst, viel reingegeben hast und dann irgendwann, wenn du genug fest willst, dann es tut nach mir ein Klischee, aber dann kommt es auch. Ich habe bei der Pandemie bei uns genau gleich, dann habe ich alle gesagt, hey Jungs, geben auf, hören auf, so ein typischer Satz, den ich immer gehört habe. Aber wenn du da einfach genug fest durchhaust und du das willst und wirklich willst, dann kommt es irgendwann in der einen oder anderen Form. Das ist für uns, glaube ich, für mich persönlich das grösste Sunrise Learning oder private Learning gewesen, und ich in den letzten, sagen wir, 5 Jahren kann einfach weitermachen. Auch wenn es scheiße aussieht, auch wenn nicht mehr viel Perspektive ist, einfach weitermachen. Irgendwie kommt es dann schon.
Ja, es hat der Ramon Hampel, ich weiß nicht, ob er etwas sagt, hat im Podcast mal gesagt, und das, oder so, ich weiß nicht, ob es im Podcast war, irgendwo hat er mal geschrieben, hey, wenn es bei dir gut läuft, musst du Akquise machen. Wenn es bei dir schlecht läuft, musst du Akquise machen. Es ist einfach so das, was immer vergessen geht. Und auch, wenn es mal zu gut läuft oder super gut läuft, vergisst man dann manchmal vielleicht wieder irgendwie, dass man muss dranbleiben, dass man muss hartnäckig bleiben, dass man auch jetzt schon muss für das nächste Jahr, den nächsten Monat, was auch immer, jetzt quasi muss gucken, so ein bisschen das Ganze sehen, dass man es irgendwann wieder kann ernten. Und wenn es schlecht läuft, sowieso, aber ja, das Dranbleiben, hartnäckig bleiben und irgendwie wissen, was ist der Job, der muss gemacht werden und den durchziehen, ist einfach der meiste unterschätzte...
So wichtig. Ich finde es schon lustig, weil teilweise die Leute sind immer noch so der erfolgreiche Unternehmer, der es irgendwie geschafft hat und so und ach, alles ist schön, einfach und gut. Also vielleicht 10%, die 90%, wo du einfach, aber ins Herz siehst, geschafft hast, auch in der Nacht geschafft hast, was auch immer, das sieht man wie nicht. Und ich glaube, auch für alle daheim, es ist zu 99%iger Sicherheit so, dass jeder, der gegen aussen einfach erfolgreich aussieht, auch der schon seine Struggles gemacht hat, auch der wahnsinnig viele Stunden investiert hat und es eben nicht immer so einfach war, aber natürlich einfach ausgesehen tut.
Von nichts kommt nichts und der Erfolg über Nacht ist irgendwie 10 Jahre.
Ja, genau. 10 Jahre Vorbereitung und dann ist er dann gekommen. Und die 10 Jahre sieht man wie halt wie nicht.
Ja, 100%ig immer bin ich voll bei dir und ist immer so. Und natürlich, beim einen geht es mal schneller, beim anderen geht es mal länger. Der eine hat mal mehr Rückschläge, der andere weniger. Aber ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der es irgendwie 20 Jahre lang versucht hat und wirklich dran geblieben ist und sich überlegt hat, was muss ich besser machen. Oder nicht einfach ja, 20 klar. Jahre die ja, gleiche Idee, die zum Scheitern verurteilt ist, einfach ich probiere irgendwie reinzudrücken, aber wirklich, wo einfach dranbleibt, weitermacht, sich verbessert, weitermacht, wieder dranbleibt. Ja. Hey, irgendwann hast du etwas und bist dort, wo es funktioniert.
Ja.
Und dann muss man noch definieren, was heisst es funktionieren, natürlich.
Wichtig, ja. Absolut.
Hey, noch eine Frage, um das schnell mit dem Festival abschliessen. Einfach, weil es mich noch interessiert. Und nachher gehen wir noch auf Next Gen Properties. Wie passt deine politische Karriere als jüngster Gemeinderat von St. Moritz da rein? Zu welchem Zeitpunkt bist du dort reingekommen? Ist das vor Sunnis gewesen? Ist das während Sunnis gewesen? Und warum das gemacht?
Spannende Frage, gute Frage. Jetzt muss ich ausholen. Es war ja so, dass ich am Anfang erzählt habe, wir am Anfang bei der Gemeinde pitchen und pitchen und pitchen, bis wir das Geld bekommen haben. Und der ehemalige, also der, der jetzt Gemeindepräsident ist, der Christian Jenny, war ja früher ein Eventveranstalter vom Festival der Jazz in St. Moritz. Oder? Und wir haben ihn während seiner Kampagne damals, wo er also kandidiert hat, haben wir ihn mit unserer Community, wo wir im Engadin hatten, dann irgendwie ein paar tausend Followers von den ersten Partys, haben wir ihn politisch unterstützt. Wir so, hey, liebe junge Leute, wenn ihr das seht, dann wählen bitte, und schon 18 sind, dann wählen bitte den Christian Jenny zum neuen Gemeindepräsident. Er hat ermöglicht, überspitzt gesagt, ganz viel mehr so tolle Events wie die von uns. Der ist ja dann gewählt worden tatsächlich, in einem sehr, sehr knappen Resultat. Er so, Loris, ich schulde euch etwas. Und ich so, ja bitte unterstütze uns beim Sunnis Festival. Er so, okay, fair enough. Haben sie dann, wie gesagt, unterstützt, dann, nachdem wir das Video dann produziert haben. Und dann hat es funktioniert, soweit so gut. Und er so dann so irgendwann zu mir, das ist dann, wann ist das gewesen? Ich glaube im 2023, er zu mir, also nach den zwei Festivals, er so, hey Loris, was ihr damals gemacht habt, habe ich schwer beeindruckt. Du bist mittlerweile ein kleines Aushängeschild von Engadin, was die junge Generation angeht. Ich will in meinem Gemeinderat drinnen genau solche Leute haben, wie du, die die nächste Generation im Engadin vertreten. Würdest du nicht kommen wollen? Ich so, oh nein, bitte nicht. Gemeinderat sein, Politik ist gar nicht mein Ding. Ich liebe Unternehmertum, ich liebe mein Ding zu machen. Es muss schnell gehen. Ich will können das sehen, was ich mache, so ein bisschen. Wenn ich etwas mache, brauche ich das Resultat eigentlich. Politik ist das Gegenteil davon, also eigentlich lieber nicht. Und er so, hey, look, was du erreicht hast, du bist ja sehr viele Leute im Engadin ein Vorbild geworden mittlerweile, mach es doch für St. Moritz, für deine Heimat, genau gleich wie du Sunnis für deine Heimat machst. Und dann irgendwann ich so, ja, vielleicht. Und dann er also im Endeffekt, hey, und weißt du was, bei Sponsoren, kommt das sehr, sehr gut an, wenn du im Gemeinderat bist. Ich so, spannend. Und dann ich so, ja, wenn ich es mit dem Unternehmerischen kombinieren kann und dort daraus einen Vorteil kann nehmen kann, dann mache ich das. Bin dann reingerutscht, gewählt worden und tatsächlich hat es bei ein, zwei Sponsoren geholfen. Ich weiss ja genau, wie ein jetziger Hauptsponsor ein Mail an seinen CEO gemacht hat und mich vorgestellt hat. Und er so, hey, by the way, das ist Loris, er ist im Gemeinderat von St. Moritz, bla bla bla. Und ich so, ah, es hat wirklich etwas gebracht irgendwie. Bin dann ein Jahr im Gemeinderat drin gewesen, ist eine spannende Erfahrung gewesen. Also eben jüngst Gemeinderat in der Geschichte von St. Moritz. Habe dann nach einem Jahr gesagt, hey, ist cool gewesen, aber ich brauche das Unternehmerische. Mich halte das ein bisschen zurück, wenn ich in diesen Gemeinderatssitzungen muss hocken. bin austreten und ja, so ein bisschen zusammengefasst.
Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Also weißt du, es hat zwar natürlich irgendwo geholfen, unternehmerisch, und da muss man einfach ehrlich sein, das ist so, oder? Irgendwie politische Ämter geben eine gewisse Seriosität, bringen irgendwo einen gewissen Status, wo halt einfach Vorteil bietet. Aber ist nachher die Arbeit an sich im Gemeinderat so gewesen, wie du dir vorstellst? Eben so das Gegenteil, überspitzt von Unternehmertum, ganz viele Sitzungen, ganz viele Reden, Prozess, wo aber irgendwie gefühlt Jahrzehnte gehen und am Schluss gleich nicht viel daraus passiert. Ist das schon so?
100%. Leider 100%, aber absolut so. Und also wenn mich kennt, ich bin sehr auf Effizienz trimmt, sage ich mal so. Ich kann sehr effizient auch arbeiten, und wenn es dann nicht schnell geht, kriege ich wirklich vögelliche Krise. Und weißt, dann fahrst du halt erstmal von Zürich nach Engadin rauf, das ist alles schön und gut. Und du bist 3 Stunden in der Sitzung drin, und es ist alles sehr überspitzt gesagt, auch schon nicht irgendwie angriffig gemeint, überhaupt nicht. Aber dann hast du die 10 Traktanden, und dann Traktandum 1, willst du darauf eingehen, alle mal Hand aufheben, wie in der Schule, ich so, Hand aufheben, okay. Dann wird ein 30-seitiger Pitch von irgendetwas vorgelesen. Seite 1 hat jemand Fragen. Nein, Seite 2 hat jemand Fragen. Ja, ich habe eine Frage, Seite 2. Und dann muss man dann die Anspruch halten, weil sehr geehrte Gemeinderat-Kolleginnen, sehr geehrte Kolleginnen, ich habe eine Frage zu Seite 2, dann kann ich eine Frage vorlesen und dann darüber abgestimmt und dann, bis du es durch hast, noch mal eine Stunde vergangen, weißt. Und in einer Stunde hätte ich schon unternehmerisch viel, viel mehr können leisten. Und ich so, damit bin ich ganz nervös gemacht, das weiss ich noch. Von dem her, ja,
es ist man redet doch normal.
Ja, ich so, no, ja, weißt du, nach der Sitzung sind wir eh alle per Du, weißt du, und dann gehen ein Bier trinken miteinander. Und während der Sitzung bist du per Sie gewesen. Ich so,
wobei, das, hey, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch nicht jeder Gemeinde gleich, nehme ich an.
Das ist nicht jeder Gemeinde gleich, tatsächlich, recht witzig im Fall. Das war meine letzte Amtshandlung gewesen, also Amtshandlung, dass ich den Vorschuss gebracht habe, dass man Sitze kann abschaffen in St. Moritz. Und jetzt sind sie sich duzen mittlerweile im Gemeinderat. Das ist schon mal gut. Aber du siehst, was ich sagen will, es ist sehr, sehr träge, sehr langsam. Und wenn der Typ dafür ist und die Geduld auch hat, dann voll cool. Mein Ding war es nicht, weil ich einfach der bin, der schneller will, etwas anreissen
können. Wir spannen den Bogen, in dem Fall zu den Next-Gen Properties. 150 möblierte Wohnungen, die ihr vermietet. An wer und warum? Also wie ist denn das in dieser ganzen Sunrise-Geschichte und so weiter? Wie kommst du noch zu Next-Gen Properties?
Es hat tatsächlich einen recht logischen Hintergrund. Also schon witzig, weil mich kennt man ja für Sunrise, es ist bekannt, etc. NextGen fliegt unter dem Radar, was ich gut finde. Es ist ja so, dass während der Pandemie, also unser erstes Fest hätte stattfinden im 2020, 13. bis 15. März. Die Pandemie ist exakt dann 2 Wochen vor unserem Stattfinden eigentlich eingetroffen, oder?
Das ist das erste, das heisst, Festival gewesen?
Ja, mit unserem Absagen, oder? Das heisst, wir haben nach 2 Jahren Festivalplanung 2018 bis 2020, müssen wir unseren grossen Traum eigentlich beerdigen. Also 2 Jahre für nichts gewesen, so übertrieben gesagt, oder? Wir sind ja scheisse. Haben das Festival müssen 2 Jahre verschieben und haben erst im 2022 können das erste Festival endlich machen. Also da, was du vorhin gesagt hast, dranbleiben, ich glaube, mega wichtig. Ich glaube, die allermeisten Leute hatten schon aufgegeben nach dieser Pandemie, und weil du ja Knockout gewesen bist, wenn du weitergemacht, oder? Und dann war es im März, April 2020 gewesen. Ich habe meine Wohnung gehabt und ich so, hey, scheiße, ich habe kein Geld mehr. Ich verdiene nicht mehr wegen der Pandemie. Es wird kein Festival mehr geben. Wir sind eh beinahe Konkurs gegangen wegen der Pandemie. Scheiße, oder? Und ich habe gewusst, ich brauche eine Lösung. Ich will nicht einen normalen Job annehmen, weil es nicht mein Ding ist. Was mache ich jetzt? Ich habe meine Wohnung angefangen untervermieten in so WG-Zimmer. Sprich, ich hatte 3 Zimmer-Wohnung, habe 2 Zimmer davon vermietet. Und ich so, hey, wow, ich habe 2 Zimmer, aber irgendwie 50 oder 100 Nachrichten bekommen auf den Inserat. Und ich so, hey, das ist irgendwie Angebot und Nachfrage. Das Angebot anscheinend mega klein, Nachfrage mega gross, da stimmt irgendetwas nicht. Sprich, aus der eigenen Notsituation heraus, dass ich also kein Geld mehr hatte und gewusst habe, ich muss irgendwie mich über Wasser halten, angefangen, meine Zimmer zu vermieten und zu mieten. Und dabei dann gecheckt oder verstanden hatte, dass so ein riesiger Bedarf seitens junger Menschen da ist. Habe dann eins und eins zusammengezählt und angefangen, dann Wohnungen anzumieten. Das hat damals auch meine Mutter für mich bürgen, weil ich ja nichts hatte, offensichtlich. Ich hatte ein Festival, das eigentlich im Konkurs war, wegen der Pandemie. Habe kein Geld, kein Einkommen, kann gar nichts. Und ich so, hey, Mami, willst du bitte? Sie so, ja, sicher, das bürgt für mich. Also da, Not macht erfinderisch. Angefangen, Wohnungen anzumieten. Genau gewusst, hey, der Bedarf von jungen Menschen, vor allem von Studenten, ist mega gross. Ich habe gewusst, nach der Pandemie wird der Bedarf noch viel grösser sein, wenn alle zurückkommen. Hat dann auch, ich glaube, im Umfeld schon in den vergangenen Jahren davor rausgehört, so, by the way, dass sie mega Mühe haben, ein Wegezimmer zu finden. Und ich so, hey, wäre doch ein schöner Business Case, wenn ich könnte, anfangen, möblierte Wegezimmer können Leute anzubieten, die es suchen tun. Leute, die wegen fehlendem Vermögen, fehlendem Einkommen, sprich Studenten, sonst Mühe haben, eine Wohnung zu finden, ein Wegezimmer zu finden, gerade in der Stadt Zürich halt. Weil, ist ja so, viele Vermieter wollen keine Wege haben, viele Vermieter wollen irgendwie ein gewisses Vermögen haben, ein gewisses Einkommen haben, alles Punkte, die für Wege auf Studenten nicht zutreffen tut. Sprich, da kommen wir dazwischen, tun die Wohnungen anmieten mit Sicherheiten halt und können dann den jungen Menschen anbieten.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung. Und ihr besitzt keine eigene Wohnung, sondern es ist eigentlich Mietarbitrage, dass du sagst, ich miete die als Gesamtwohnung an, ich bin quasi der Partner vom Vermieter, ich zahle dem eine Miete, fix, whatever, und der weiss, ich mache da draussen Wege und tue das untervermieten, nachher tust du sie möblieren und dann natürlich mit irgendwie einer Marge als Zimmer weiter vermieten.
Korrekt.
Das heisst, dein Vermieter hat nichts mit der WG zu tun, sondern bist nur du und du musst halt einfach dafür sorgen, dass wahrscheinlich in deiner WG kein Seich passiert, oder?
Ungefähr so, ja. Ganz genau, wie es zugefasst. Ich denke, es mir anbieten, wir bieten den Leuten, also dem Vermieter bietet mir halt an, dass er halt mehr Wohnungen auf einmal an einen Vermieter weggeben kann. Sprich, seinen Aufwand, den er für eine Wohnung hätte, hätte er jetzt neu für 10 Wohnungen. Das heisst, man braucht einen Aufwand für den Vermieter. Und für einen Student, ganz einfach, wir bieten etwas an, wo das Angebot sonst nicht da wäre. Plus bietet mir die Möglichkeit an, dass er direkt in ein fertiges Zimmer einziehen kann. Sprich, er muss nicht mal, er kann mit dem Koffer kommen, schlafen, fertig. Plus ersparen wir auch den Studenten das ganze Suchen von passenden Mitbewohnern, wie wir es für sie benennen, tun sie mit rechten Kopfschmerzen ihnen ersparen. Und der Mainpunkt, die Leute finden in der Stadt so einfach keine Wege mehr, weil es einfach zu wenig gibt. Und da können wir spielen und dann die Angebotsangebot erhöhen.
Einfach wieder am Schluss kurz gemerkt, ah, das ist ein Bedürfnis, das ist ein Markt, ja. Ich brauche Geld, ich habe gar nichts, ich brauche Geld. Ja. Wie kann ich Geld verdienen? Mega spannend nochmal in Zürich, gerade in der Stadt Zürich, zumindest als Aussenstehende, so wie man es kennt, ist es ja so, dass der Vermieter hat eh kein Problem, seine Wohnung loszuwerden. Also da, wenn du eine Wohnung hast, wo irgendwie nicht gerade im obersten Luxussegment ist, dann stehen ja die Leute Schlangen. Also hast du dir dort müssen überlegen, wie komme ich überhaupt an so eine Wohnung, wenn ich ja einem Vermieter noch muss verkaufen, dass ich eine WG daraus mache, ja. Was er ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht will. Also, oder wenn du mal eine gewisse Größe hast, okay, ich kann sagen, ich miete jetzt einfach 10 Wohnungen an, aber ich nehme an, das hast du am Anfang nicht können. Hast du dann ein Premium gezahlt und dem Vermieter einfach gesagt, hey, schau, ich zahle dir ein bisschen mehr, dafür darf ich das machen, oder profitiert der noch an den Margen, die du auf... Warum sollte ein Vermieter dir das vermieten? Was hast du dir da überlegt? Sind wir schon voll in den Geschäftsgeheimnissen?
Ja, nein, nein, absolut faire Frage. Also ganz am Anfang, ich habe es also ganz am Anfang, die ersten 2-3 Wohnungen, tatsächlich, ich habe nur Absagen bekommen. Am Lauf von Absagen. Irgendwann habe ich angefangen, wirklich ein Graubereich, gesagt, hey, look, ich will selber einziehen, habe die Wohnung bekommen, bin nicht selber einzogen. Fertig, oder? Die Wohnungen haben wir zum Glück nicht mehr, weil, wie gesagt, es war ein Graubereich, ich bin wirklich transparent gewesen. Irgendwann haben wir dann 3-4 Wohnungen gehabt, irgendwie mehr schlecht als recht bekommen, haben dann schon eine Referenz aufzeigen, hey, look, wir haben die 4 Wohnungen, es funktioniert, es macht Sinn, haben dann so ein bisschen aufbauen. Was mir heute grundsätzlich sagen tun, zum einen, hey, look, Vermieter, du hast weniger Aufwand, du kannst irgendwie 20 oder 10 Wohnungen auf einmal wegbekommen.
Ihr nehmt wirklich so grosse Mengen aufs Mal.
Ja, also wenn einer sagt, es geht schon.
Ja, auch für euch sinnvoll.
Ja, absolut, absolut. Weißt du, ist ja cool, wenn du ein Haus hast mit 10 Wohnungen und dann alles weg ist, das ist irgendwie nicht, da sind irgendwie 30, 40 Leute drin, die wohnen, das ist schon mega lässig, weil sie halt gegenseitig kennenlernen, von das Wegehaus halt irgendwo auch haben. Das ist auch für die Bewohner im Endeffekt cool. Das heisst, der Vermieter hat im Endeffekt weniger Aufwand, weil er für die 10 Wohnungen nur eine Ansprechperson hat, statt 10 verschiedene. Da weiss ich ganz genau, hey, das sind professionelle Mieter. Das heisst, wenn etwas ist, dann wird es auch entsprechend umgesetzt. Plus kann sich der Vermieter beteiligen an der ESG-Strategie. Also ESG ist aber Environmental Social Governance im Immobilienmarkt, wo eigentlich der Eigentümer verpflichtet ist, auch für das S, also das Social-Teil, etwas können zu machen. Und wir können sagen, hey, look, du, indem du uns zusammenarbeiten tust, tust du jungen Menschen zu Hause anbieten. Das kommt dir zugute. Ist dann das natürlich nochmal ein Anreiz gewesen für den Vermieter. Und ich glaube, der Verwaltungsaufwand, den wir können sparen, mehr Jahresverträge, die sie mit uns können eingehen können, plus eben das S in dem ESG-Gedanken drin, sind dann ganz gute Argumente, um wirklich die Wohnungen auch zu bekommen. Plus, was recht neu ist, sind halt befristete Wohnungen. Jetzt angenommen, du hast irgendwie einen Eigentümer, der ein Haus mit 20 Wohnungen hat, wo er in 4 Jahren will umbauen will, sagen wir sanieren will, dann weiss ich genau, hey, look, in 4 Jahren werde ich Probleme mit den bestehenden Mietern bekommen, weil die nicht rausgehen wollen, die werden sich irgendwie anfechten, was auch immer. Wenn ich jetzt der Next Gen die Wohnung gebe, die Wege ist machend, da weiß ich ganz genau, welche Wege, die bestehen nicht für ewig. Die Leute suchen oft noch für 1-2 Jahre etwas. Das heisst, die Leute, also die Wege, die werden noch nicht dumm tun, wenn ich umbauen will. Das heisst, wenn du eine Kündigung aussprichst, sagen wir irgendwie in 3-4 Jahren als Eigentümer, oder? Dann natürlich tröpfchenweise Kündigungen eintreffen, von mir, die etwas Neues gefunden haben. Und die Wohnungen kannst du nicht mehr vermieten an normale Leute. Weil die neuen Leute, die wollen natürlich nichts haben, was frisch ist. Die sagen sich, wenn ich in einem Jahr wieder rausgehen muss, dann sind ich gar nicht erst die. Wir hingegen nehmen sie an, weil wir wissen, hey, das ist EWG, da sind wir eh mega flexibel. Und können somit tatsächlich, selbst in der Stadt Zürich, wo eh mega Wohnungsnot herrscht, Wohnungen, wo der Eigentümer nicht wegbekommen würde, weil es befristet ist, können wir somit eigentlich übernehmen und dann auch dem Eigentümer nochmal mehr Wert geben. Zu allem anderen dazu.
Also das heisst, es ist natürlich nicht... Nicht jetzt dann nur für 3 Monate, das bringt euch auch nichts zum Möblieren im Jahr, aber so ein paar Jahre befristet, ist dann quasi eben allen geholfen.
Genau.
Wobei natürlich für euch das auch ein bisschen immer, da musst du ja immer wieder neue Wohnungen akquirieren, wenn
klar,
du weißt, sie fallen raus, aber
absolut. Also im Grundsatz, umso länger eine Wohnung ist, desto besser für uns. Im Bestand von 150 Wohnungen sind ungefähr 100 von sind unbefristet. Das heisst, die möglich für immer, also ein hoher Lifetime entsprechend. 50 davon sind zwischen etwa 10 Monaten die kürzesten, bis irgendwie 2-3 Jahre befristet, irgendwie in dem Rahmen.
Und ihr macht aber sonst unbefristet, heisst auch, ihr macht wirklich Mehrjahresverträge, ihr dürft euch da verpflichten, mehrere Jahre 10 Wohnungen in einem Haus zu mieten, weil du einfach weisst, der Markt. Der ist um und der bringst die Sachen los.
Ganz genau. Ist aber auch cool, weil ein privater Mieter, der will natürlich eine gewisse Flexibilität haben. Der will, man kann sagen, ich will kündigen, wenn ich etwas Neues finde. Tun. Wir hingegen, wir wollen ja lange drin bleiben, weil das unser Businessmodell eigentlich ist. Der Eigentümer wird natürlich auch freut, wenn er weiss, auf 4 Jahre fix alte Wohnungen vermietet. Also wie ein Case, wo der Eigentümer sagt, hey, wenn die 4 Jahre lang immer das mieten wollen, umso besser für mich eigentlich.
Wie gross wird es denn noch werden?
1000 Wohnungen aktuell. unsere Roadmap in 3 Jahren. Ja, 3 Jahre haben wir jetzt noch. Ist ja witzig, wir vor einem Jahr haben wir, also vor 2 Jahren haben wir irgendwie ein schlechtes Recht gemacht gehabt, da hatte ich 20 Wohnungen gehabt. Dann vor 2 Jahren ist mein Geschäftspartner reingekommen, der Alex. Hat das Ganze geholfen, um mich zu professionalisieren eigentlich. Haben dann von 20 auf 60 Wohnungen können wachsen. Und jetzt von letztes Jahr auf dieses Jahr von 60 auf die 150 Wohnungen hoch.
Und es sind immer einfach Mieter und machen eben Mietarbitrage. Das heisst, du musst auch kein Kapital binden. Wie kommst du heute jetzt auf die Wohnung? Also ist es noch so, dass auch irgendjemand von euch Inserat durchsucht und nachher sieht, ah, das ist jetzt wieder eine befristete Wohnung, die will niemand kommen, wir bewerben uns drauf? Oder ist es mehr so, dass du heute eigentlich so bei diesen Verwaltungen überall schon präsent bist und die wissen genau, du bist auf die zu und die wissen, okay, wenn wir irgend so ein Objekt haben, müssen wir sie gar nicht erst ausschreiben, weil ausschreiben kostet ja auch, sondern wir können direkt auf NextGen zu.
Ja. Also sagen wir, Homegate-Durchsuchen machen wir gar nicht mehr mittlerweile. Wir gehen aktiv auf Bewirtschaften, Verwaltungen, Eigentümer zu, das sicherlich. Ich kann es vorstellen, unser Pitch allgemein. Aber effektiv in 80% der Fälle kommen die Wohnungen mit Mitarbeiter direkt von den Verwaltungen. Du sagst, kommen zu uns, hey Loris, wir haben hier die 5 Wohnungen als Beispiel. Wenn wir sie haben, ja, nein, schauen wir sie an. Wenn es passt, nehmen wir sie. Genau, wir so. Aber was du vorhin gesagt hast, wir wollen tatsächlich, also ich glaube, das Schöne an dem Modell ist, im Gegensatz zu der restlichen Immobilienwelt ist es sehr kapital nicht intensiv, weil du halt nicht musst kaufen, so direkt kannst schaffen eigentlich. Dennoch, wenn wir mehr und mehr auch in den Kauf hineingehen von Wohnungen, die für WGs passend sind, einfach ganz, ganz simpel gesagt, um den Lifetime, den unsere Wohnung bringt, können zu maximieren. Weil du weißt im Endeffekt nie, was passiert, oder? Und wenn du im Endeffekt eine Wohnung hast, die im Eigentum ist, dann bist du nochmal sicherer, was die Mietdauer anbelangt. Das heißt sicher ein Weg, den wir einschlagen nach dies nach, aber momentan sicherlich noch mieten, ganz, ganz bestimmt.
Und mit den Mieten kannst du eigentlich wirklich, es ist eine Frage, hast du ohne irgendwie Fremdkapital oder weiß ich nicht was, habt ihr selber jetzt in dieser Zeit auf die 150 Wohnungen aufgewachsen?
Komplett bootstrapped, yes.
In 2,5 Jahren?
Ja, also sagen wir, vor 2 Jahren haben wir noch 20 Wohnungen gehabt. Mhm. Die ersten 20 Wohnungen sind vor 3 Jahren gewesen, genau.
Ja. Also einfach eben auch da Immobilienbusiness ist noch spannend, ein bisschen
outside the box anders denken, glaube ich. Ja, outside the box nicht so klassisch, oder? Absolut.
Mit wie, also und sonst ist noch dann, die meisten haben ja schon das Gefühl, outside of the box ist dann, wenn ich eine Wohnung miete und Mietarbitrage über Airbnb oder so Kurzzeitvermietungen mache und ihr dann eigentlich auch wieder Spezialmietobjekte ja daraus machen, wo sicher kurzzeitiger ist, aber langfristiger wie Airbnb. Einfach nochmal so ein anderes Zwischensegment. Ja. Also super spannend. Mit welchem Team bringen ihr das her? Und,
Wir sind 7 Leute. Ja, mittlerweile. Wir haben jetzt angefangen im Januar. Sind wir 7 Leute. Also recht kleines Team. Recht überschaubar. Aber mega lässig. Ist auch recht cool mit dem Büro in Zürich, in der Enge. Und ich habe wie so ein großes Büro. Und da ist wie ein Raum ist wie Sunrise. Ein Raum ist NextGen. Ich kann eben dran. Und da haben wir einen grossen Gemeinschaftsraum. Also mega lässig. Also ich kann immer einfach raus switchen und bei dem anderen Team drin. Beide Teams sind mir gern. Also der Alex, mein Partner bei der NextGen, ist der grösste Sunrise-Fan ever. Der hat mich kennengelernt beim allerersten Sunrise, wo er mich während dem Aufbau im 2022 angesprochen hat, ob er ein Ticket hat. Ich so, Kollege, kauf dir eins. Ich habe mich da angezogen. Also mega lustig. Es sind beide Teams mega eng befreundet. Macht mega Spass. Überhaupt kein Konkurrenzdenken zwischen beiden Unternehmen. Was mir mega wichtig ist, weil ich habe beide Unternehmen mega gern. Klar, Sunrise ist ein bisschen mehr Passion, weil es ein bisschen mehr, sage ich mal, emotional noch, mich noch ein bisschen mehr gebunden hat. Aber NextGen mittlerweile sehr eine höhere Stellenwert in meinem Leben und schon lässig, dass ich beides kann machen und nichts muss vernachlässigen.
Was bringst du für eine Marge her bei der Immobilie?
Bis 20%. Das ist genau das, was ich darfst. Also Bruttomarge, das heisst der Aufschlag, den du darfst erheben, nachdem du es möbliert hast und nachdem du das ganze Risiko auf dich nimmst, von einem, also angenommen, das Zimmer ist leer für einen Monat, zwei, dann würde ich mir für das aufkommen natürlich, oder? darfst bis zu 20% machen. Grundsätzlich, wenn der Eigentümer mit einverstanden ist, darfst du auch mehr machen und der Untermieter so weiss. Aber die Regel ist echt die 20%.
Okay. Also kann man sich schon einmal ausrechnen und denken, okay, 150 Wohnungen, ein paar tausend Franken pro Wohnung, mal 20%, da kommt einiges dabei raus. Klar, musst du eben, was immer auch da wieder unterschätzt wird, ist, du hast ein Team von 7 Leuten. Sieben Leute müssen irgendwie, kostet ja etwas, du brauchst dein Büro, du hast wahrscheinlich eine IT-Software organisiert. Mhm. Oder es ist immer so, fast immer so, dass man auf den ersten Blick Kosten brutal unterschätzt und die Umsätze noch ein bisschen mit einer Milchbüchli-Rechnung überschätzt. Aber sicher ein geiles Business, nehme
ich
an.
Ja, sicher. Also ich sage mal, Sunrise ist mehr Passion. Ich habe am Anfang gesagt, wenn man will Geld verdienen, ist das Fest nicht die beste Idee, die du vielleicht kannst haben. NextGen ist rein finanziell gesehen sicherlich lukrativer wie Sunrise. Kann dann grösser wachsen, wie SES, sage ich mal so. Aber mein bester Kollege, der Unternehmer ist, sagt es immer richtig, die Wiese vom anderen sieht immer grüner aus für deine eigene. Und das ist schon so, weil NextGen auf den ersten Blick ist ein hammergeiles Modell. Es ist auch ein sehr cooles Business-Modell, nicht falsch verstehen. Aber auch da ist irgendwie ein Mieter, die nicht zahlen tun, kannst du irgendwie nicht rauskicken, weil du ja auch nur Hauptmieter und Eigentümer bist. Der sonstige Struggles mit irgendwie WGs, die nicht verstehen tun, untereinander. Und das sind auch die Kosten, die sich irgendwie aus dem Nichts noch irgendwie anstauen tun. Das heisst, es ist nicht so straightforward, wie man vielleicht denkt. Das ist richtig zusammengefasst. Aber klar, es ist im Grundsatz sehr ein spannendes und auch lukratives Businessmodell. Das auf jeden Fall.
Mega spannend gewesen. Ich würde jetzt behaupten, mit 400 Podcast-Folgen, wenn du ein bisschen dahinter siehst, ist es bei fast jedem so, eben, das Gras ist immer grüner und man hat auf den ersten Blick immer das Gefühl, wow, das ist ja eine geile Idee, hey, müsst ihr auch noch umsetzen, müsst ihr auch noch machen und dann merkt man plötzlich, ah shit, das gehört auch noch dazu, das gehört
doch,
auch noch
dazu, einfach. Das
auch noch. Und man merkt einfach, jedes Business ist Arbeit, jedes Business muss man durchhaben, jedes Business hat Ups und Downs, jedem Gründer, jede Gründerin ist einfach auch mal irgendwie, ja, nicht das Wasser bis am Hals zwingend, aber zumindest irgendwie hat einfach einmal Tag, wo er denkt, fuck off. Ja. Das gehört dazu.
Es gehört wirklich dazu. Und ich glaube, jeder Unternehmer oder jede Person, die Unternehmer ist, will aktiv werden in der Zukunft. Daran gewöhnen, mental darauf gefasst machen. Es ist geil, macht Spass, aber Struggles, lange Nächte, schlaflose Nächte sind part of the game.
Aber es lohnt sich unter dem Stress.
Es lohnt sich, ich würde es nie missen. Die Freiheit, die du hast, die Privilegien, die du hast, ich würde es nie missen. Ich liebe es und bin mega dankbar dafür. Das ist schon so.
Das ist das Schlusswort. Loris, hey, merci viel mal. Ich glaube, wir haben gar nie darüber geredet, aber gibt es irgendetwas, wo man für die Hörerinnen und Hörer Sunrise-mässig machen kann? Irgendwie Promocode, gibt es da etwas?
Hey, das ist eine gute Idee. Das können wir gerne machen. Wir können gerne einen 10% oder 20% Promocode machen für deine Hörer. Machen wir doch sehr gerne, damit da möglichst viele Leute nachher Sunrise kommen.
Also wer, wir haben das wirklich jetzt gerade spontan.
Ganz spontan, ja.
Idee, aber wir werden alle Infos natürlich in die Shownotes reinhauen und unter dem YouTube-Video sonst aufschreiben oder auf der Webseite www.mach-ding.ch, weil du hast das sehr schön pitched, es hat nachher richtig in einem geilen Festival getönt. Also falls jemand das Gefühl hat, mal reinschauen, anschauen, den Code findet ihr, wie schon gesagt.
Wir können noch Tickets verlosen, nur schnell. Entschuldigung.
Ja,
irgendwie 2x2 Tickets, hast du irgendwie so?
2x2? Irgendwie so. Gut. Also, was wollen sie machen? Was soll es machen?
Musst du sagen.
Wow. Ich muss schon überlegen, wenn das Interview kommt. Wir verlosen 2x2 Tickets für alle die, die sich bis Ende Februar in meinen Newsletter eintragen, nachdem sie das...
Denk gut.
Gut, 2x2. Denk geil. Gut. Pushen wir noch ein bisschen. Cool, also, hey, merci viel mal. Am Ende kommen noch die besten Ideen. Ganz schönen Tag, so. Viel Erfolg weiterhin. Und wir sehen uns irgendwann an einem Festival von dir.
Das sind sehr gut, machen wir so. Danke dir,
Mann. Tschüss, ciao, Loris, danke,
ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst.
Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.